Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 33. Unsere Themen heute: AMD, Open Solaris 2009-06 und dazu noch ein paar neue Events und News. Im Studio Mike Reiten.
Hallo Mike. Ja, hallo. Grüß dich.
Dann haben wir noch den Stefan Schwolo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und dann haben wir wieder die Jana im Studio. Hallo Jana, willkommen zurück.
Hallo, hallo, danke, danke.
Dann unser Produzent Marc Baumann ist wieder da.
Ja, hallo.
Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzalez. Ja, nachdem wir im letzten Heldenfunk ein bisschen was über Intel Nehalem erzählt haben, kommt jetzt die Vergeltung aus Istanbul, nämlich AMD. Ja, und dazu freue ich mich, Mike und Stefan hier im Studio begrüßen zu dürfen. Was macht ihr denn so bei AMD?
Also, ich fange mal an. Ich bin verantwortlich für das Produktmarketing für Server und Workstation bei AMD.
Du bist der Mike, ne? Das muss man dazu sagen.
Genau.
Wir haben ja hier nur Mikrofone.
Ich habe in der akustischen Erinnerungsfähigkeit eurer Hörer appelliert. Also ich bin der Mike Reiten, um es vollständig zu machen. Ich mache, wie gesagt, das Produktmarketing für Server und Workstation hier in München. Und ja, hoffe, kann heute noch ein paar Details zum Istanbul-Prozessor loswerden, denn der liegt uns sehr am Herzen. Mhm. Und ich denke, viele Leute haben sehr positiv darüber berichtet. Aber das ist eine erneute Chance, das mal in einem ungewöhnlichen Format zu tun, was ich gerne höre.
Wobei bei euch ja Produktmarketing ein sehr technischer Job ist. Also das ist nicht so wie in normalen Marketingland, hoffe ich doch.
Ein bisschen technischer als Tempotaschentücher. Ja, ja. Aber ich halte mich da zurück. Ich glaube,
er sollte wissen, wovon er spricht. Ja.
Genau. Sollte, genau.
Ja, und dann sind wir schon beim Stefan. Stefan, was machst du bei AMD?
Ich mache PR-Manager für Europa Commercial-Produkte, also Server Workstation, aber auch für Consumer, also den Plattformbereich. Ja. Ich arbeite sehr eng mit unseren Kunden zusammen, eben wie Sun, dass wir da Aktionen zusammen machen, PR-Aktionen zusammen machen. Gerade bei solchen Launch-Terminen auch immer wichtig.
Cool. Ja, und wir haben schon angesprochen, es gibt jetzt den AMD Istanbul, der wurde vor kurzem gelauncht. Was ist AMD Istanbul?
Also Istanbul ist unser nächste Generation an Prozessor. Ich denke, der offensichtlichste Unterschied zum Shanghai-Prozessor, ich rede jetzt genauso in Codenamen wie du, ist, dass er 6 Kerne hat. Das wirft natürlich die Frage auf, wo genau passt er ins Portfolio, denn so damit ist unser 4-Kerner nicht abgeschrieben. Shanghai werden wir genauso weiterführen bis zur nächsten Generation. Und ja, wir positionieren uns natürlich gegenüber Nehalem und man muss sich dann genauer anschauen, wo wir Vorteile bieten und das sind durchaus viele Felder.
Also nochmal ganz kurz, beides sind ja AMD Opteron-Prozessoren.
Genau.
Und das heißt also, der richtige Name, nachdem das Produkt jetzt offiziell verfügbar ist, wäre dann?
AMD 6-Core.
6-Core AMD Opteron-Prozessor.
Ah, danke für die Marketinghilfe.
Das heißt, Hilfe. Quad-Core AMD Opteron-Prozessor aktuelle Generation ist dann Shanghai und 6-Core AMD Opteron-Prozessor ist dann Istanbul.
Richtig.
Genau.
Sie passen auch beide in den gleichen Sockel. Also das ist
das Schöne eigentlich daran, ne?
Daran zu erwähnen.
Ja.
Genau. Sprich, man kann ein System entweder mit 4 Kernprozessoren bestellen oder mit 6 Kernern. Je nach Anwendungsfall. Und das ist das Interessante daran. Die meisten Plattformen würden beides nehmen, so auch die Sun-Plattformen. Es kommen jetzt einige um die Ecke, die sowohl als auch unterstützen. Und ja, man kann halt den optimalen Fall für sich raussuchen. Skaliert eine Anwendung mehr mit den Anzahl von Kernen oder ist die Frequenz was wichtiger? Und das ist, glaube ich, das Hauptunterscheidungsmerkmal bei den beiden. Denn der Stromverbrauch ist gleich. Somit passt es in die gleichen Systeme. Strom bedeutet ja auch Wärme.
Ja, klar.
Und um das Systemdesign einfach zu halten, halten wir an den 75 Watt fest. Und der Istanbul ist zunächst gelauncht worden in 75 Watt. Das ist unsere Standard Powerband. Wir werden sehr bald auch die anderen Varianten anbieten. AMD hat üblicherweise noch HE, High Efficiency, also geringere Stromaufnahme, 55 Watt. Und SE-Prozessoren, die höher getaktet sind, dafür aber auch ein bisschen mehr Strom benötigen. Für den Workstation-Markt oder Double Performance,
der für die meiste Performance, also für den HPC-Bereich zum Beispiel.
Genau.
Also wir haben jetzt aktuell für Istanbul die 75-Watt-Prozessoren 5 Modelle draußen. Das sind 2 für den 4-Wege-Bereich, also die 8000er-Serie, 3 für den 2-Wege-Bereich, die 2000er-Serie. Und das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, Istanbul ist 5 Monate vor Plan da.
Also das ist schön.
Das wäre mal toll. Wir haben da... Oder unsere Entwickler, dann letzten Endes aber auch die Leute bei GlobalFoundry super Arbeit geleistet. Die haben vom ersten Tape-Out bis zum fertigen Produkt alles durchgezogen, ohne irgendwelche Improvements. Also von daher ist der wirklich topfit in Form.
Cool. Na, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Normalerweise ist man es immer gewohnt, dass irgendwelche Dinge sich verspäten oder sowas, teilweise auch halbe Jahre, und ist immer ein halbes Jahr früher da. Das ist doch mal gut.
Du sprichst hoffentlich nicht über AMD, oder?
Nein,
gut. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch, es gibt noch die 1000er-Serie. Das ist auf 45-Nanometer-Basis. Der ist aber jetzt auch kürzlich gekommen. Das ist Codename Suzuka und ist Opteron 1000er-Serie mit AM3.
Ah, okay. Sockel. Prima, dann erzähl doch mal so ein bisschen, ich meine, gut, klar, wir wissen jetzt 6-Core, 4-Core, dann gibt es die üblichen Gigahertz-Bins, die man kriegen kann, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich, welche Features bietet jetzt die CPU auf der Architekturseite und was habe ich dann in meiner Anwendung davon? Kannst du da mal so einen kurzen Überblick geben?
Ja, ich möchte ein paar hervorheben, die halt neu sind. Ich denke, das ist ja auch das Interessante hier. Ja. Zunächst denke ich mal, es ist schwer von Vorteil, dass alle unsere Istanbul-CPUs ein einheitliches Feature-Set haben. Also es ist nicht so, dass die schnellere Modelle Features bieten, die Stromsparende nicht bieten. Das ist sehr überschaubar für die Kunden. Im Endeffekt können sie einen Prozessor evaluieren und ungefähr ahnen, was ein Speedgrade mehr oder weniger bringen würde. Da sind wir, glaube ich, momentan sehr konsistent. Was neu ist auf jeden Fall, ist ein Feature, das nennt sich HT Assist. Was sich dahinter verbirgt, ist im Prinzip ein Probe-Filter. Wie jetzt sehr leicht von unseren Produkten erkennbar ist, aus unserem Produktportfolio erkennbar ist, kommen ja mehr Kerne in den Prozessor rein. Jeder Kern hat einen Local Cache oder mehrere Local Caches. In Opteron sind es üblicherweise drei. Also jeder Kern hat einen Level 1 und einen Level 2 Cache. Dazu kommt ein gesharter Level 3 Cache für pro Socket. Die Aufgabe oder die Herausforderung an das System als solches ist, dass ja Daten in Caches enthalten sein können oder in Memory. Und bevor Daten aus Memory entnommen werden können, muss erstmal geprüft werden, ob irgendein Cache in diesem System, und das können ja bei 4 Prozessoren
ganz schön viele werden.
Ein paar Kerne werden, 24 mal 2, sprich 48 Caches, die abzuprüfen sind. Und das erzeugt Traffic zwischen den Prozessoren, diese Abfrage und die Antworten, ich hab's, ich hab's nicht. Dagegen setzt man einen Probe-Filter, der halt nachhält, wo welche Dateninhalte sind. Und das verkaufen wir unter dem Feature HT Assist. Für den End-User vielleicht nicht ganz interessant, wie es funktioniert, aber welchen Effekt es hat. Das steigert im Endeffekt die verfügbare Bandbreite, indem es halt keine Portion davon abzwackt. Und mit Istanbul haben wir eine effektive Bandbreite erreicht, also ein Vierwegesystem von 42 GB in das System hinein. Eine sehr hohe Zahl, behaupte ich mal. Da wir auch noch mit DDR2-Memory arbeiten, also 800 MHz. Wir werden später erst auf den DDR3-Zug aufspringen in 2010. Insofern sind wir da von der Frequenz her nicht ganz so hoch. Die Speicher sind aber wesentlich kostengünstiger, auch stromsparender. Und wenn man jetzt 800 MHz Speicher nimmt, wir haben ja 4 Prozessoren, also 4 Memory Interfaces, dann kommen wir auf eine theoretische Bandbreite von 51,2. Das ist die Theorie, was der Speicher liefern könnte. Und davon realisieren wir 42. Okay. Das ist sehr effizient, das ist über 80% Effizienz.
Das ist dann wirklich gemessen sozusagen?
Das ist gemessen mit Stream. Ich denke, das ist ein valider Benchmark für Distributed Memory.
Nee, das ist richtig.
Insofern stellen wir sicher, dass das, was die Kunden in Speicher investieren, auch den Weg ins System findet.
Genau.
Und das ist ein wesentliches Feature von Istanbul.
Also ihr bringt die Bandbreite auf die Straße, um das mal so im Autojargon zu
übersetzen. Damit kann ich was anfangen. Ja. ein anderes Feature, also weniger ein Prozessor-Feature als eins, woran wir mitgewirkt haben, ist die Fähigkeit, auch zu Istanbul in virtualisierten Umgebungen zu migrieren. Also der vMotion Path, um es zu benennen unter VMware, geht weiter. Der wird auch darüber hinaus weitergehen, wenn wir die nächsten Prozessoren vorstellen, auf die wir zum Schluss kommen.
Das heißt, ich kann unter VMware meine virtuellen Maschinen zwischen Istanbuls und Shanghais hin und her
und Barcelonas
migrieren und Barcelonas. Dunkelcore.
Genau. Also das war bisher der Pfad, den haben wir erweitert und werden ihn auch weiter ausbauen.
Das ist auch das Schöne, diese Rückwärtskompatibilität ist ein wichtiges Feature, weil mit der Zeit sammelt sich natürlich ein ganzer Zoo an verschiedenen Servern an und da will man natürlich auch keine Schmerzen haben beim rübermigrieren.
Das, was früher physisch im Rechenzentrum und das Server-Sprawl-Feld existiert, heute virtuell. Es ist leicht, einen Server zu launchen, der ein, zwei Applikationen bedient und somit muss man die auch verwalten, und wenn man da keinen Hardcut hat in der Technologie, sondern das weiter benutzen kann, was man bisher hatte, das hilft.
Ja.
Ja.
Cool.
Dazu haben wir noch kleine Ergänzung noch. Dazu haben wir zwei Begriffsneuheiten eingeführt mit Istanbul. Das ist einmal die AMD V-Suite, wie für Virtualisierung. Das subsumiert die Features, die jetzt der Mike gerade genannt hat. Mhm. Extended Migration, Rapid Virtualization Indexing, TECT, TLB. Mhm. Und die zweite ist AMD P für Power. Mhm. Und da sind alle Stromspar-Features drunter. Subsumiert.
Man muss dazu auch sagen, diese Features werden auch alle von Solaris unterstützt und wir haben beim letzten Podcast ja hervorgehoben, was wir alles in Solaris geändert haben für Intel. Natürlich haben wir auch für AMD Barcelonas und Istanbuls jede Menge Unterstützung in Solaris drin und das ist natürlich wichtig, dass das Betriebssystem da mitkommt. Also gerade bei so einem System, wenn du da ein System hast mit 24 Kernen, vier Sockel, 24 Kerne, drei verschiedene Formen von Caches und dann nochmal Hauptspeicher, das ist schon eine komplexe Memory-Architektur und da muss natürlich das Betriebssystem da mitspielen, damit das klappt. Bei AMD V sind noch ein paar mehr Features mit drin, die sind aber schon in Shanghai mit dazugekommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja, also AVI oder wie Stefan gerade sagte, Rapid Virtualization Indexing ist eine Beschleunigungstechnologie. Also da werden Speicherzugriffe anders oder besser verwaltet.
Genau.
Das haben wir mit Istanbul aufgebohrt. Also man könnte es jetzt AVI Version 2 nennen. Mhm. Es geht darum, wie viele Speicherübersetzungseinträge sich so ein Prozessor merken kann. Und da haben wir gesehen, mit 6 Kernen besteht natürlich noch mehr Bedarf.
Ja.
Und wir haben das aufgebessert, sprich, was wir heute sagen, ist, dass wir near-native Performance haben in virtualisierten Umgebungen. Jeder weiß, dass Virtualisierung als solches die Technologie ein Penalty, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, hat. Sprich, wenn man einen physikalischen Server hat, lässt was laufen, virtualisiert ist, dann läuft es ein wenig langsamer. Und da ist unser Ziel, unser Bestreben, das auf dem sehr ähnlichen oder gleichen Level zu bringen und das in einigen Fällen jetzt schon gelingt.
Super. Ja, wir sehen sehr viele Kunden, die mit AMD Virtualisierung machen. Gerade die Maschinen, die sehr viel Speicher können, sind dafür ja prädestiniert. Und da ist es schön, da zu wissen, dass man da einen Sweet Spot hat, wenn es um Virtualisierung geht. Das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil durch Cloud Computing wird diese ganze Virtualisierungsschiene selber auch nochmal großartig aufgebohrt. Am Ende des Tages werden wir in ein paar Jahren ganze Farmen haben, wo Server nichts tun als virtualisieren und da ist es natürlich immer schön, wenn dann die CPU gleich mithelfen kann, damit da möglichst wenig, was ist eigentlich Penalty auf? Keine Virtualisierungsstrafe, klingt blöd. Damit also wenig Overhead da ist.
Also. Ja, das ist so eine Einbuße oder so.
Ja,
Performance-Einbuße.
Performance-Einbuße, das ist gut.
Klingt aber sehr negativ. Durch Virtualisierung.
Penalty klingt fast besser.
Ja. Das heißt, ich habe jetzt im Grunde die Wahl immer noch zwischen Shanghai oder Istanbul, also entweder 6 Kerne oder 4 Kerne. Und wann nehme ich denn was?
Ja, das ist die Frage, die wir, AMD und IASAN, unseren Kunden beantworten müssen. Es ist ganz offensichtlich so, dass die 6 Kerne, wir haben ja beides beide Prozessoren arbeiten 75 Watt. Das hat zur Folge, dass die 6 Kerne mit einer leicht niedrigeren Frequenz laufen als die 4 Kerne.
Ja.
Dann kommt es halt auf die Applikation an, wie sehr sie mit der Frequenz skaliert. Also wenn die eher single-threaded läuft oder zwei Threads optimiert ist, wie viel Software, dann ist Shanghai vielleicht die bessere Wahl. Das wäre bei so einfachen Dingen wie File und Print oder sehr technischen Applikationen, Workstation-Applikationen der Fall.
Oder da wird man
HPC, Linpack zum Beispiel, skaliert sehr gut mit Cores.
Ja, das stimmt.
Da liegen wir auch weit vorne momentan, da haben wir gerade aktuelle Daten. Da ist dann doch der Istanbul interessant. Wir haben auch sehr viele Deals momentan, HPC, im HPC-Bereich, die dann doch
Istanbul favorisieren.
Zumal Istanbul ja auch mit 2,6 GHz immer noch arbeitet. Also Shanghai ursprünglich hatten wir mit 2,7 vorgestellt. Da hat unsere Fertigung einen sehr guten Job gemacht, weil im Endeffekt hängt das an, wie genau fertigt man oder wie gut läuft so eine Produktion.
Ja, also
Cloud Computing, du hast es eben angesprochen, ist ein absolut virtualisierter Markt. Da heißt, man möchte viele Cores haben, die mit wenig Strom arbeiten.
Ja.
Da wird sicherlich die HE-Serie des Istanbul sehr interessant werden oder dann auch später, wir haben ja dedizierte EE-Prozessoren, die wir dann etwas später noch vorstellen werden, die noch weniger Strom benötigen. Das skaliert nur insofern, als dass es virtualisiert läuft und mal die Cores zuweisen kann. Datenbanken wird eher das Spielfeld von Istanbul sein. Die skalieren in der Regel auch gut mit Memory. Da haben wir ja vorwiegend Vierwegesysteme, wo die erhöhte Bandbreite von Istanbul durchaus einen Vorteil bringt. Virtualisierung hatten wir schon. Ja, in der Richtung geht es. Also wir haben eigentlich eine Aufspaltung zwischen Frequenz und Anzahl von Cores und wie gut skaliert es und wie effizient muss ein System sein. Und da haben wir schon einen Leitfaden ungefähr, was man sich da anschauen sollte. Aber ich denke, wir haben das Ding gerade gelauncht. Viele Benchmarks oder vieles Cores machen wir als AMD nicht, sondern unsere Partner, zum Beispiel Sun.
Kommen ja von uns auch.
Ja. Genau. Und da werden wir sehen, was da besser abschneidet. Also nicht, dass wir es jetzt nicht wüssten, wir können es nur nicht belegen.
Ja.
Und das kommt jetzt so mit und mit. Also zum Beispiel hatten wir vor ein paar Tagen ein SAP-SD-Benchmark-Ergebnis bekommen. Das war jetzt im gleichen System. Da zeigt sich, dass ein Quad-Core gegen ein 6-Core gemessen wurde und der 6-Kerner 42% mehr User bedienen kann.
Okay. Offensichtlich das ist auch eine schön parallelisierbare Aufgabe, ja.
Genau, da haben wir 50% mehr Cores, wenn man es einfach ausdrückt, und dafür 42% mehr Performance. Das skaliert sehr gut und dann kommt es nur auf die Bedürfnisse des Kunden an, was er denn genau benötigt.
Super. Ja, das Schöne an den AMD-Prozessoren ist ja, dass die sockelkompatibel sind. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, unsere Produktpalette aufzurüsten mit den neuen Istanbul-CPUs. Du hast, glaube ich, eine Liste dabei, welche Sun-Server das schon heute unterstützen oder demnächst, nicht?
Ja, die habe ich dabei. Es sind beide Blades, also die Sunblade X6240 und 6440. Es sind nicht alle Rack-Server momentan, also das ist Stand heute. Es ist die 4140, 4240, 4440 und 4540, also Vierwege- und Zweiwegesystem, vorwiegend in 2U bis auf die 44440.
Somit, das ist ja schon mal eine gute Auswahl.
Denke ich, ist das Großteil des AMD-Portfolios mit Istanbul verfügbar heute.
Cool. Super. Ja, und was kommt nach Istanbul?
Nach Istanbul, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile etwas über 3 Jahre den Socket F oder 1207. Wir werden nächstes Jahr neue Plattformen definieren. Also der Istanbul momentan beruht ja weitgehend auf die gleichen Kerntechnologie wie der Shanghai. Nächstes Jahr kommen wir mit einem neuen Kern um die Ecke. In neuen Plattformen. Der offensichtlichste Grund ist, dass wir ja auch DDR3 unterstützen müssen zu irgendeiner Zeit. Ja. AMD macht sowas traditionell zu einem Zeitpunkt, wo die Technologie, sagen wir, von Kostenperspektive sich einpegelt. Und das erwarten wir im Serverbereich. Im Desktop-Bereich ist es ja jetzt schon fast der Fall. Im Serverbereich Anfang nächsten Jahres. Da werden wir auch unsere Strategie bezüglich der Aufteilung zwischen Vierwege und Zweiwege etwas ändern. Wir werden nämlich mit zwei verschiedenen Sockets auf den Markt kommen.
Okay.
Der eine Sockel ist der, ja, sag mal, für die höherwertigen oder performanceorientierten Systeme. Das ist der G34-Sockel.
Da gibt es auch schon Demos im Netz, auf YouTube. Da kann man sich das schon mal anschauen.
Cool. Schickst du mir die Links?
Mach ich.
Und der andere Sockel ist C32. Der ist ähnlich dem heutigen Sockel. Also wie gesagt, das wird DDR3 unterstützen. Es gibt da passende Plattformen natürlich, Prozessoren natürlich auch zu. Sorry. Der fokussiert sich dann eher auf den Mainstream-Server-Markt, also Infrastructure, E-Mail, Virtualisierung, Cloud Computing etc., wo Power Efficiency eine hohe Rolle spielt. Und das andere ist im höherwertigen Bereich, wo Performance key ist. Der offensichtlichste Unterschied ist die Anzahl der Kerne. Aber die Marinella-Plattform, so heißt die G34-Plattform, wird also mit 2 Prozessoren verfügbar sein. Erstmal Magny-Core, der wird entweder als 8-Kerner oder als 12-Kerner ausgeführt. Und die C32-Plattform, San Marino, heißt sie nur Vollständigkeit halber, wird wie heute mit 4 und 6 Kernern verfügbar sein. Alles wird 45 Nanometer sein. Und der Codename dieser Prozessoren ist halt Lisbon.
Lisbon, das sind ja bei euch alles immer Rennstrecken, nicht?
Ja, weil wir uns ja auch in der Formel 1 engagieren, haben wir das zum Codenamenquelle hergenommen.
Ja.
Ab und zu kommt eine neue Rennstrecke hinzu, aber so schnell kommen auch neue Prozessoren.
Ist immer gut, wenn man eine skalierende Quelle von Codenamen hat, ne?
Genau.
Ja, und was macht ihr privat? Fahrt ihr da Rennen? Ihr seid ja schon in Rennmontur drin, ne? Also fast schon. Ne?
Ja, das müssen auch Fotos vielleicht machen. Später zu sehen sein.
Genau.
Ich bin nur schnell müde, aber.
Den kann ich auch unterstützen.
Ich neige tatsächlich zum Schnellfahren, was mich ab und zu auch Geld kostet. Nee, Rennen fahre ich nicht. Mhm. Das habe ich mal gemacht, aber nicht sehr erfolgreich.
Also ich habe jetzt kürzlich auf der Strecke Berlin, also München, Berlin hin und zurück, glaube ich, 3 Tickets bekommen. Also schnell fahren ja, aber nicht leidenschaftlich in dem Sinne, dass ich es hobbymäßig mache.
Nicht
mit ich laufe dann gerne.
Okay, du bist also der Marathonläufer.
Ja, noch nicht.
Noch nicht.
Ist noch bei 4,2 Kilometer.
Na, ein bisschen mehr jetzt schon.
Ja, es geht schon der Wettbewerb los. Ne?
Hast du da so, nur weil ich es gestern davon hatte, hast du da so einen besonderen Schuh mit so einem RFID-Dings oder mit so einem Chip drin, mit dem du mit Zhong aus Shanghai und mit Raoul aus Lyon um die Wette läufst? Oder?
Wäre eine Option, habe ich aber nicht. Also ich habe einen ganz normalen Laufschuh, zwar eines der, ich habe mehrere Schuhe, aber den letzten ist halt das letzte Modell, aber das ist noch ganz analog.
Ist noch analog, ist es noch Laufen 1.0.
Genau, leuchtet auch nicht.
Der leuchtet auch nicht. Ja.
Das heißt, ist das der Schuh, der dann mitschreibt, wie viel ich gelaufen bin, oder?
Ich weiß nicht, wie der das macht, ob der vor dir nach Hause kommt, auf jeden Fall, weiß nicht, mit dem Chip schickt er das Richtung Internet, also es ist noch kein automatisierter Twitter-Feed, Stefan ist heute 23,8 Kilometer in 30 Minuten gelaufen, also das noch
das
nicht, also, aber es wird irgendwie, dann Männer gegen Frauen und irgendwie verlieren die Frauen die ganze Zeit.
Das ist
gemein. Ja, ich hatte vorhin nur noch eine Frage zu eurem zweiten Feature mit dem AMD P. Mit dem habt ihr so wahrscheinlich gesagt, da ist alles drin, was Strom spart.
Ja, das wollte ich den Mike mal erklären lassen. Ja.
Ja.
Wie genau spart ihr Strom und wie viel?
Also wir sparen so viel, dass wir mit 75 Watt 6 Kerne bedienen können, denn das ist unser Fokus. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir sehr viel Gedanken da investieren, wo kann man Strom sparen in einem Prozessor. Das ist offensichtlich, was man tun kann, ist halt Kerne, die weniger genutzt werden, halt mit niedriger Frequenz laufen lassen oder komplett abschalten. Mhm. Komplett abschalten können wir seit Shanghai, das ist natürlich in Istanbul fortgesetzt, die Tradition, das ist am effizientesten. Mhm. Das ist eine kleine Aufgabe, man muss vorher die Cache-Inhalte retten, woanders hinschreiben, damit der Kern sich auch schlafen legen kann und auf solche Anfragen nicht mehr reagieren muss. Was wir zudem noch machen, ist ja die Frequenz variieren. Wenn so ein Kern weniger zu tun hat, dann kann er halt statt mit 2600 MHz meinetwegen mit 2000 MHz weiterlaufen. Wir können sehr granular in dem Kern Teile abschalten. Das nennt sich AMD Cool Core. Offensichtlich so das einfachste Beispiel wäre, wenn ich jetzt an Floating Point Zahlen arbeite oder ein Kern das tut, dann braucht er seine Integer-Einheit nicht. Das wäre ein relativ großer Block, den man abschalten kann.
Okay, und umgekehrt.
Aber wir können auch viel, viel kleinere. Das braucht auch keine Solaris- oder Betriebssystemunterstützung, sondern es geschieht im Prozessor. Er entscheidet, habe ich da was anliegen oder nicht und kann ihn innerhalb eines Takts halt schlafen legen oder wieder aufwecken. Das sind so Technologien, wo man halt Strom einfach spart. Ich denke, viel mehr Einflussmöglichkeiten hat man da nicht. Was man von extern seit Istanbul machen kann, ist, das nennen wir AMD Power Capping. Das ist die Frequenz zu reduzieren. Weiß man von vornherein, dass dieser Prozessor jetzt mal langsam tun soll. Ich habe jetzt in meinem Serverfarm thermische Probleme oder habe so viele Systeme hinzugefügt, dass nicht alle parallel Vollgas laufen können. Dann kann man bestimmen von extern, mit welcher Frequenz der Prozessor zu laufen hat. Und das von daher irgendwo deckeln, den Stromverbrauch. Ist aber jetzt kein Prozessor-Feature, sondern ein Plattform-Feature.
Und da wird dann mit den neuen Prozessoren, also Manicure beispielsweise, Lisbon, die Mike schon genannt hat, dann AMD V 2.0 und AMD P 2.0 kommen. Also,
da gibt es dann auch schon mehr Verbesserungen dazu entwickeln. Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen eine Entwicklung ist, wo die Leute jetzt anfangen, stärker auf die Features der CPUs zu achten. Denn es hat sich jetzt schon relativ eingependelt. Jeder macht 4 Cores und jeder macht demnächst 6 Cores oder jetzt schon 6 Cores. Und dann hat man sich jetzt auf das komfortable Spektrum zwischen 2 und 3 GHz geeinigt. Da zählt es immer mehr, was die CPU eigentlich sonst noch kann und welche Features jetzt für welche Anwendung da zählt. Und da ist es immer ganz gut, wenn man darüber Bescheid weiß. Ne?
Ganz genau. Ich denke, eine Entwicklung, die die wir sehen, ist, dass Kunden, also erstmal in diesen Zeiten ist man wahrscheinlich nicht mehr so großzügig mit den Investitionen, sich schon sehr genau angucken, welches Problem muss ich bewältigen und was ist die beste Lösung dafür. Dass eigentlich nicht mehr entscheidet, wer hat jetzt den schnellsten Prozessor, was wir beide in bestimmten Fällen haben, sondern was ist wirklich nötig, mein Problem zu lösen, plus ein wenig Reserven für die Zukunft einplanen. Und da spielen halt die Features speziell für Virtualisierung eine große Rolle zurzeit. Wie auch, wie viel Strombedarf hat das Gesamtsystem? Denn ja, Strom ist in den letzten 4 Jahren, hat sich der Preis für Strom verdoppelt. Und wenn man sich die Lebenszeit eines Servers anguckt, dann investiert man fast die Hälfte der Kosten für den Server schon in den Strom, den er verbraucht. Und diese Tendenz wird sich wahrscheinlich nicht in die andere Richtung abzeichnen, sondern es wird höchstens noch schlimmer werden. Deswegen, glaube ich, machen wir da einen ganz guten Job mit unseren... Wir haben ja im Prinzip im gleichen Sockel die Performance vervielfacht. Also ich habe letztens ein Review gesehen, da hat jemand auf den Punkt gebracht, von dem ersten Opteron bis zum heutigen haben wir die Leistung ver-14-facht und das beim gleichen Strombedarf. Also wir geben dem Kunden halt mehr für sein Geld am Ende.
Cool, ja, vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid.
Ne? Ja, danke, dass wir
und durften. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal fest, irgendwann mal, wenn es dann mit Magnicur und Lisbon soweit ist, dann machen wir wieder mal so einen Termin. Ne?
Ja. Gerne, auf jeden Fall.
Wir kommen auch vorher schon.
Jo. Gerne, dankeschön.
Danke.
Ja, und jetzt, wo Stefan und Mike unterwegs sind zum nächsten Termin, machen wir weiter mit dem Software-Teil. Und zwar fand letzte Woche die Java One statt, die größte Entwicklerkonferenz der Welt, auf der übrigens der Java App Store angekündigt wurde. Und was sich hinter dem Java App Store verbringt, das könnt ihr auch auf Jonathans Blog nachlesen. Im Grunde geht es darum, dass eine komplett neue Plattform geschaffen wurde, um Applikationen zu vertreiben. Und zwar immer dann, wo eine Java Virtual Machine vorhanden ist. Und Java Virtual Machine gibt es ja überall und an jeder Ecke. Und deswegen ist der Java App Store natürlich eine tolle Sache, um wirklich eine große Audience zu erreichen. Aber das ist alles Java. Über die Java One könnten wir eigentlich auch 3 ganze Heldenfunkfolgen voll machen. Das haben wir jetzt nicht vor, sondern wir verweisen euch einfach mal auf die Webseiten von der Java One. Dort findet ihr die ganzen Präsentationen, die ganzen Infos und könnt dann auch mit jeder Menge neuem Code ausprobieren. Für uns interessant ist, dass vor der Java One die Community One stattgefunden hat. Das ist immer traditionell ein paar Tage vorher sowas wie eine Vorabkonferenz, in der andere Community-Projekte vorgestellt werden. Und auf dieser Community One auch in San Francisco, wurde OpenSolaris 2009-06 vorgestellt. Und im Folgenden schauen wir uns mal an, was da neu gekommen ist. OpenSolaris 2009-06 ist, wie gesagt, der Nachfolger von der aktuellen Version, von der letzten Version 2008-11. Also immer noch passt alles auf eine CD. Wer das OpenSolaris schon installiert hat, kann ganz einfach seinen Update-Mechanismus anwerfen und dann ein Update auf OpenSolaris 2009-06 anstoßen. Da gibt es nur eine Kleinigkeit zu beachten. Man muss vorher den Package Manager aktualisieren und das geht leider nur über die Kommandozeile, aber da sagt man einfach pkg-image-update und dann geht das schon. Oder beziehungsweise pkg-install sunwi-pkg und dann pkg-image-update. Aber das steht auf der OpenSolaris-Webseite ganz genau drin. Neu in 2009.06 sind ganz viele Features, die viel mit Server zu tun haben, mit dem Serverbetrieb. Das heißt also, von einem Entwickler, Laptop, Workstation-Betriebssystem entwickelt sich das OpenSolaris jetzt mehr in Richtung Server hin. Und da ist ganz groß das Projekt Crossbow. Crossbow ist ein Framework, um die komplette Netzwerklandschaft zu virtualisieren. Das heißt, ich kann mit Project Crossbow mir ein virtuelles Netzwerk-Device bauen, das auf Device-Ebene existiert. Also nicht einfach nur eine neue IP-Adresse mit demselben Interface, sondern ein komplett eigenständiges Device auf Device-Ebene, das ich virtuell betreiben kann. Das heißt, ich habe also virtuelle Netzwerkkarten, sogenannte VNICs. Und wo man virtuelle Netzwerkkarten hat, muss man diese virtuellen Netzwerkkarten auch miteinander verbinden. Und deswegen gibt es virtuelle Switches, die man sich dazu einrichten kann. Und mit denen kann man dann seine Karten an virtuelle Switches und virtuelle Interconnects verbinden und damit komplett virtualisierte Netzwerke aufbauen. Diese Netzwerke kann man dann mit dem im Solaris eingebauten Routern und Firewall administrieren und ja, wozu brauche ich das? Das brauche ich immer genau dann, wenn ich größere Konsolidierungsprojekte habe. Das heißt also, wenn ich also früher meine 3, 4, 5, 10, 20 Server gehabt habe, die alle miteinander verbunden waren und insgesamt einen gewissen Dienst dargestellt habe und ich konsolidiere das auf eine Maschine, dann kann ich das Netzwerk gleich mit konsolidieren, indem ich alle Netzwerkkomponenten, die ich früher hatte, also Router, Switche und Verbindungen dazwischen, einfach virtuell mithilfe von Comstar erzeuge. Mit Hilfe von Crossbow erzeuge, Entschuldigung. Comstar ist das nächste Projekt. Das ist im Grunde das gleiche in Grün für alles, was SCSI spricht. Das ist also ein komplett neues Framework für Fiber-Channel-Platten, für traditionelle normale Festplatten, die über SCSI angebunden werden, aber auch für iSCSI. Speziell wurde in Comstar auch der iSCSI-Support komplett neu implementiert. Das heißt, jeder, der iSCSI einsetzt, wird jetzt in OpenSolaris 2009.06 bessere Performance haben, bessere Stabilität haben, bessere Skalierbarkeit haben und insgesamt von einer neuen iSCSI-Implementierung profitieren. Auch toll für den Serverbereich ist, dass jetzt OpenHA Cluster für OpenSolaris 2009.06 da ist. Das heißt, man kann jetzt anfangen, High Availability Cluster aufzubauen. Ihr erinnert euch vielleicht an eine frühere Folge vom Heldenfunk. Da hatten wir den Hartmut Streppel da, der uns schon über OpenHA Cluster schon ein bisschen erzählt hat, wie das funktioniert. Geht ganz einfach, gibt es als fertige Pakete zum Nachinstallieren für OpenSolaris 2009.06 und man hat dann in Handumdrehen zwei Maschinen zu einem hochverfügbaren NFS-Server zusammengeschaltet und das geht eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön. Aber das ist, das war jetzt so ein bisschen die Serverseite. Auch für die normalen Anwender, für den Laptop und für die Workstations ist auch sehr viel drin. GNOME und Firefox wurden auf aktuelle Versionen hochgebracht. Das heißt also, beim Firefox ist jetzt die 3.1 Beta 3 mit drin. Und auch beim Timeslider hat sich was geändert. Und zwar ist es so, Timeslider ist ja das Feature, was automatisch alle 15 Minuten einen Snapshot macht, um damit den Administrator vor dicke Finger zu beschützen. Und jetzt ist noch ein Timeslider Snapshot Management dazu gekommen. Das heißt also eine komfortable Oberfläche, wo ich dann im File-Browser sagen kann, ich hätte jetzt gerne jetzt einen Snapshot oder wo man sich seine Snapshots komfortabel anschauen kann und dann Snapshots, die man nicht mehr braucht, wieder weglöschen kann, wenn man zum Beispiel mehr Platz auf die Platte haben will. Und es gibt, was auch sehr schön ist, einen Version Explorer. Wenn man zum Beispiel ein Dokument hat, was weiß ich, ein Bild oder ein StarOffice-Dokument oder sowas, das über die Zeit gewachsen ist, kann man mit dem Version Explorer sehen, wie sich diese Datei im Laufe der Zeit verändert hat. Man sieht also nicht ein Bild, sondern man sieht alle 5 verschiedenen Versionen, die über die letzten Tage gemacht wurden und wie sich dieses Dokument mit der Zeit verändert hat. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Feature, was zeigt, was man mit Snapshots alles machen kann. Auch im Multimedia-Bereich ist was dazugekommen. Es gibt jetzt Codeina. Das ist ein sehr nützliches Tool, mit dem man genau die Multimedia-Unterstützung nachinstallieren kann, die normalerweise Gebühren kostet. Das ist ein altes Problem, man hat freie Software, aber leider gibt es Lizenzen, die an die Codecs MP3 oder MPEG-4 oder an Windows-basierte Codecs gekoppelt sind, deswegen kann man die leider nicht einfach so frei distribuieren und Codeina löst dieses Problem. Das ist nämlich der legale, unterstützte und auch noch komfortable Weg, um alle Codecs nachzuinstallieren. Funktioniert ganz einfach so, immer dann, wenn man jetzt eine Datei öffnen will, für die noch kein ein Codec installiert ist, zum Beispiel ein MP3 oder eine Windows-Media-Datei oder ein MPEG-4-Film, kommt Codeina hoch und sagt dir, hallo, dafür brauchst du den und den Codec und den kannst du dir dort und dort herunterladen und du musst nur diesen Knopf drücken. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, tatsächlich gibt es Lizenzbestimmungen, die an diese Codecs gekoppelt sind und diese Lizenzen kosten Geld und deswegen gibt es einen kompletten Webshop, der in diesem Codeina mit drin ist und man kann für, glaube ich, $24 oder €24 sich alle Codecs nachinstallieren, die man braucht, um Windows Media, MPEG-4 und alles Mögliche abspielen zu können. Das sind eigentlich die Kosten, die man auch dann mitbezahlt, wenn man ein Windows oder ein macOS betreibt. Das hat dann damals der Hersteller übernommen. Aber so hat man wirklich einen komplett legalen Weg, um die Codecs nachzuinstallieren. Ja, und dazu gibt es dann auch noch ein komplettes Media Center. Das heißt Eliza, das kann man sich auch installieren, gibt es als fertiges Paket. Und mit diesem Media Center kann man aus einem OpenSolaris einen fertigen Media Center PC bauen fürs Wohnzimmer. Das heißt also, OpenSolaris ist jetzt wohnzimmertauglich. Gut, dann gibt es noch jede Menge Verbesserungen im Image-Packaging-System. Das soll jetzt auch schneller geworden sein. Das Ganze, das verbraucht jetzt auch weniger Speicher. Man kann also mit weniger Speicher schon umgehen und dann OpenSolaris auf kleineren Systemen installieren. Es gibt eine schöne MIME-Einbindung. Man kann also auf Webseiten einen Link hinterlegen und wenn man draufklickt, wird automatisch ein Package installiert. Also sehr, sehr komfortabel, wenn man jetzt für sein Package für OpenSolaris Werbung machen will. Dann gibt es noch in OpenSolaris Unterstützung für neue Hardware. Die Nehalem-Unterstützung, die wir in der letzten Folge mit dem Franz besprochen haben, sind drin. Aber es wird auch erstmal Spark in OpenSolaris als Betriebssystem unterstützt über den automatisierten Installer, der jetzt auch neu und ausgereift mit drin sind. Und es gibt spezielle Unterstützung für ein paar neue Laptops, zum Beispiel den Toshiba Tegra M10 und den Toshiba Protégé R600. Und die gibt es bei Toshiba sogar mit OpenSolaris vorinstalliert. Dazu kommt noch Unterstützung für neue WLAN-Karten und neue Grafikkarten. Und auch der Bootprozess hat sich geändert. Jetzt hat man sogar einen grafischen Bootprozess. Also beim Booten von OpenSolaris 2009-06 sieht man jetzt einen schönen grafischen Bildschirm und einen grafischen, ja, durchlaufenden Rechteckchen, was einem andeutet, dass das System gerade bootet. Aber keine Panik, wer die Bootmeldung doch noch sehen will, der braucht nur eine Taste zu drücken und dann sind die Bootmeldungen wieder da. Was bei OpenSolaris traditionell immer ein Problem war, ist, wie kriege ich jetzt ein exotisches Paket dort unterstützt, was vielleicht noch nicht kompiliert wurde. Dafür gibt es jetzt einen vollautomatischen Prozess und der heißt SourceJuicer. Das ist also eine komplette Infrastruktur, wo man auf der einen Seite völlig automatisiert Open-Source-Pakete durchkompilieren kann für OpenSolaris und vollautomatisch als Package dann reinbringen kann, ohne dass man die selber portieren muss. Oder man kann selber Rezepte entwickeln, mit denen man dem SourceJuicer beibringt, wie man ein bestimmtes das Paket kompilieren soll. Das heißt also, wenn ihr eine exotische Open-Source-Software habt, die noch nicht in OpenSolaris drin ist, dann könnt ihr mit dem SourceJuicer erstmal versuchen, die erstmal robotermäßig durchzukompilieren. Und wenn ihr merkt, dass an zwei, drei Stellen noch was geschraubt werden muss, damit es durchläuft, dann könnt ihr das in diesem Rezept mit hinterlegen und dann wird das dann automatisch durchgelaufen. Und dann ist das Paket dann auch irgendwann mal in dem Standard-Repository mit drin. Dann gibt es noch neue D-Trace-Module für MySQL und PHP. Also wer MySQL und PHP entwickelt, der kann mit D-Trace jetzt genau dem MySQL oder dem PHP auf die Finger schauen. Es gibt ein JavaFX-SDK, was mitgeliefert ist. Und JavaFX war eines der großen Themen auf der Java One. Das ist, wenn man so will, ein Zwischending zwischen Java-Programmieren und Skripte-Programmieren. Also im Grunde eine sehr einfache und komfortable Möglichkeit, um Internetanwendungen für den Webbrowser zu bauen. Man kann Animationen machen, man kann schöne bunte Benutzeroberflächen damit machen und alles sehr komfortabel und ohne, dass man jetzt gleich die volle Java-Kanone programmiert. Ja, und das sind so die wichtigsten Features. Wie gesagt, geht einfach auf opensolaris.org, schaut euch die neuen Features an. Und es gibt auch in Deutschland immer mehr Gruppen, die sich mit OpenSolaris beschäftigen. Es gibt die Hamburger OpenSolaris User Group, es gibt die Berliner OpenSolaris User Group, es gibt die Münchner OpenSolaris User Group und es gibt auch die Chance, dass demnächst im Rhein-Main-Neckar-Gebiet eine OpenSolaris User Group gegründet wird. Dazu Näheres später.
Haben die schon einen Namensvorschlag? Die Rimsog.
Noch nicht, aber das ist tatsächlich dein alter Bekannter und Busenfreund Sebastian Laubscher, der das initiieren will.
Oh, das freut mich.
Ja, ne? Ja, und damit sind wir schon bei den News und Events. Fang doch einfach mal an, was wir denn so alles haben, Jana.
Anfang. Der Rolf und der Christian, die waren da sehr fleißig und eifrig und haben eine ganze Reihe von Webseminaren initiiert, ins Leben gerufen. Los geht es mit dem ersten Webseminar am 17. Juni. Das wird vielleicht ein bisschen knapp oder ist für manche zu spontan. Es geht um ein adaptives Oracle Grid mit Solaris-Containern. Mhm. Wie gesagt, am 17. Juni, 14 Uhr. Wem das vielleicht doch ein bisschen überraschend kommt, der kann das gerne auch in circa einer Woche on demand nachschauen. Mhm. Das läuft nicht weg. Unser zweiter Termin ist 24. Juni, auch wieder 14 Uhr. Das ist ein Sun und MySQL Webseminar, geht um die Performance von MySQL auf den neuen Sun Fire-Servern mit Intel Xeon 5500er Prozessoren. Mhm. Kann man sich kostenlos anmelden, dabei sein und
auch Fragen stellen. Und ja, genau. Das Schöne ist ja dann, es interaktiv halt. Ne?
45 Minuten Präsentation und im Anschluss kann man Fragen stellen, die dann von den Anwesenden beantwortet werden. Alles völlig unkompliziert. Für ein bisschen weiterhin, also am 8. Juli haben wir zum Beispiel Least Known Solaris Features mit Jörg Möllenkamp. Und für mal so eine weitere Vorschau, für kann man auch leicht mit den Urlaubsplänen abstimmen. Am 26. August steht auf dem Programm 10 Gründe, Ihre Applikation auf Solaris zu betreiben. Das macht dann der Volker Wetter. Und so wird das fortgesetzt werden, dass wir Themen uns suchen, die interessant sind, lassen uns aber auch gerne inspirieren. Also falls jemand einen Vorschlag für ein Webseminar hat, was ihn schon immer unter die Nägel gebrannt hat, einfach eine E-Mail an uns und dann gucken wir, was wir da machen können.
Diese 10 Gründe, eine Applikation unter Solaris zu betreiben, ist übrigens nicht so reißerisch, wie das klingt. Also es klingt so ein bisschen wie eine Marketingveranstaltung für Solaris, ist es aber nicht. Der Volker Wetter, den kenne ich nämlich, der ist nämlich extrem fit. Der zeigt nämlich, wie man richtig coole Dinge machen kann für SAP, für andere Applikationen, wo man da mal so ein paar Solaris-Features miteinander spielen lässt und dann auf einmal sehr viel tolle Sachen dabei rauskommen. Also unbedingt anschauen.
Ja, also die ganzen Webinare sind technisch begründet. Also es geht da nicht um Marketing, bla bla, sondern es ist wirklich so, auch wenn ich jetzt da spezielles technisches Problem habe, das ist das ideale Audience dazu. Genau. Wir sind aber nicht nur online, wir sind auch offline. Auf dem Programm steht auch noch die Seminarreihe Virtual Desktop Infrastructure mit Sun und VMware. War schon April, Mai an vielen Standorten unterwegs.
Wann ist das jetzt?
18. Juni ist in Langen nochmal eine Chance, dann ist der 6. Juli in Fürstenfeldbruck eine Gelegenheit, dann gibt es die schöne Sommerpause für alle Beteiligten und es geht dann wieder los am 1. September wieder in Fürstenfeldbruck und 24. September im Ratingen. Genau. Und auch noch eine kleine Deutschlandtour ist das Sun Advantage Forum, das läuft schon. Dann nächsten Stationen sind Berlin 25. Juni und in Heimstetten am 30. Juni. Genau. Ist also, wie gesagt, vor der Sommerpause, es klingt jetzt alles ziemlich viel, aber es sind wirklich eine Latte an Events, genau. Also wir haben zum Beispiel auch das HPC-Konsortium in Hamburg, 21. 22. Juni. Da ist dann halt auch die ISC International Supercomputing Conference.
Ja, da trifft sich alles, was Rang und Namen hat, mit den großen Eisen. Also alles, was jetzt wirklich viel Berechnung ist, ob es jetzt Berechnung für die Automobilbranche ist oder für Forschung und Lehre oder Wetterberechnungen, also all die Supercomputer-Liebhaber, die treffen sich dann. Und zwar ist das HPC-Konsortium traditionell die Veranstaltung, die Sun für Sun-Kunden vor der Internationalen Supercomputing-Konferenz in Hamburg macht. Wer sich da anmeldet, der kriegt wirklich aus erster Hand mit, wie die aktuellen Supercomputer gebaut wurden, was da für Technologien drin sind und was so die Zukunft der Supercomputer bringt. Und danach ist dann halt die eigentliche Supercomputer-Messe, die dann mehr so Messecharakter hat, wo man sich dann auch bei den anderen Herstellern schlau machen kann.
Ist so ein bisschen das große Socializing unter den HPC-Freunden.
Das ist wirklich groß. Es gibt weltweit nur zwei Supercomputing-Messen, die im Abstand von einem halben Jahr passieren. Die eine ist die Supercomputing-Konferenz in Deutschland und die andere ist dann in Amerika immer eine. Die sind immer im halben Jahr Abstand. Und das ist dann immer das Ereignis, wo dann die Top-500-Liste gekürt wird, der 500 größten und schnellsten Computer der Welt.
Wow, da gibt es auch Ruhm und Ehre.
Ja, Ruhm und Ehre. Und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele der großen Sun-Installationen in der Top-500-Liste finden.
Genau. Auf dem Programm steht auch noch die RIA World am 23. und 24. Juni in München. Das ist eine Web 2.0 Entwicklerkonferenz und da hält der Simon Ritter die Keynote zum Thema JavaFX.
Genau, JavaFX ist ein großes neues Thema, ist im Kommen. Also schaut es euch einfach mal an, damit kann man wirklich ganz einfach ganz coole Sachen im Web machen. JavaFX.com und dann ist alles drin. Ja, und dann habe ich noch eine Veranstaltung vom Sebastian Laubscher. Den habe ich ja schon angekündigt. Der hat mir nämlich eine Mail geschickt und meinte, die Unix-User-Group Rhein-Neckar feiert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag. Und neben Fachvorträgen aus den verschiedensten unixoiden Bereichen wurde dieses Jahr auch noch die Open Solaris User Group Rhein-Neckar als Subkultur aus dem Boden gestampft. Das große Event findet am 3. und 4. Juli in Schwetzingen statt. Und wir legen euch natürlich einen Link zu dem Event hin, damit ihr da auch hinfindet. Und jeder ist eingeladen und darf dann an der Geburt einer Open Solaris User Gruppe Rhein-Neckar mit teilnehmen. RN-OSUG klingt nicht so gut, das muss Rhinosug.
Rhinosug?
Ja, warum nicht?
Ja, die Goodies, die heben wir uns immer zum Schluss auf, ne?
Genau.
Also wir haben noch den EX Day rund um Solaris 2009 und da, der ist 29. 30. Juni in Stuttgart und da haben wir noch exklusiv für unsere Systemhelden ein paar Schnäppchen.
Wir haben zwar keine Freikarten, weil diese Veranstaltung muss ich selber tragen, da wird nichts gesponsert, aber wir haben Promocodes für euch. Das heißt also, wenn ihr an den EX Days rund um Solaris teilnehmen wollt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@systemhelden.com und ihr kriegt von uns einen Code, mit dem man dann günstiger reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das 10% oder 20% war, aber es war zumindest mal schon mal ein vernünftiger Rabatt, den man da kriegt.
Und wer sich für automatisierte, hochverfügbare Virtualisierung von heterogenen Speichersystemen mit Sun, FalconStor und VMware interessiert, der hat am 8. und 9. Juli die Gelegenheit, am 8. Juli in Heimstetten und am 9. Juli in Langen.
Gut, der Marc guckt uns schon böse an, weil der Podcast wieder so lange dauert, aber es ist einfach viel zusammengekommen. Wir haben nämlich noch Jobs zu vergeben oder umgekehrt, wir suchen Jobs. Wir haben ja so vor 2 Folgen mal locker angekündigt, dass wir doch eigentlich mal versuchen könnten, Systemhelden zu vermitteln. Wir haben jetzt 3 Bewerber, die hochmotiviert sind und ihre Ausbildung abgeschlossen haben und jetzt mal einen Job suchen. Das heißt also, wenn ihr bei euch mal so ein paar frische Systemhelden beschäftigen wollt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@systemhelden.com und dann versuchen wir mal, so gut es geht, zu vermitteln. Und dann haben wir heute über Twitter noch eine Frage bekommen. Wir rufen ja so ein bisschen an, dass ihr uns Fragen über Twitter stellt, die beantworten wir dann im Podcast. Der Jan Flach aus Berlin fragt nämlich, was jetzt mit ZFS und Krypto-Unterstützung ist. Die haben wir uns natürlich gewünscht für 2009-06, hat aber noch nicht ganz geklappt. Der Grund liegt darin, dass wir jetzt die Krypto-Unterstützung für ZFS umbauen, damit es auch mit zukünftigen ZFS-Projekten zusammenarbeitet. Und zwar ist es so, dass es für ZFS ja noch ein Projekt gibt, um Z-Pools zu verkleinern oder Z-Pools umzubauen von Spiegel nach RAID 5 oder nach RAID 6 und umgekehrt. Und dann gibt es noch ein Projekt, um Deduplikation in ZFS zu unterstützen. Das heißt also, wenn zum Beispiel auf einem Mail-Server 5 Leute die gleiche Mail mit dem gleichen Video abgespeichert haben, dann wird das auf der Platte nur einmal gespeichert. Solche Dinge werden für ZFS gerade entwickelt und man hat festgestellt, dass man das eigentlich sehr schön mit ZFS-Krypto integrieren könnte, wenn man hier und dort noch eine Änderung einbaut. Und das ist der Grund, warum sich das noch ein bisschen verspätet. Im Moment sieht es aus, als würde ZFS-Krypto-Unterstützung gegen Ende des Jahres kommen. Das heißt also, mit ein bisschen Daumen drücken und viel Glück kommt das in die nächste Release von OpenSolaris raus, denn die OpenSolaris-Releases, die kommen ja alle 6 Monate.
Also auf den Weihnachtszettel schreiben.
Genau.
Auf den Wunschzettel.
ZFS-Krypto kommt dann auf den Weihnachtswunschzettel.
Lieber Weihnachtsmann.
Ja, dann haben wir alles für heute, nicht? Wir haben AMD, wir haben OpenSolaris, wir haben Events.
Wir haben das Komplettpaket rausgeholt.
Super.
Alles gegeben.
Dann haben wir genug für heute. Dann freuen wir uns über euer Feedback an kontakt@systemhelden.com und wir freuen uns natürlich über Lob und über jeden neuen Hörer freuen wir uns. Also empfehlt uns ruhig weiter. Wir gucken ja auch so mal so ein bisschen in die Statistiken und sehen, dass das doch mit so langsam aber sicher kriegen wir dann schon immer mehr Hörer. Darüber freuen wir uns und vielleicht können wir ja demnächst mal so ein paar Heldenfunk-Statistiken veröffentlichen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und was gibt's das nächste Mal?
Weiß ich noch nicht. Ach so, der Cliffhanger.
Der Cliffhanger.
Ja, vielleicht kriegen wir das nächste Mal endlich diese SSD-Sache zu Ende, die wir versprochen haben und die sich verschoben hat. Hast du das mit aufgenommen? Ne?